Sie hören den Kurier.
Researchers in Brazil say the new variant, named P1, was identified in 42% of positive samples collected and sequenced in the city of Manaus.
Ist die brasilianische Coronavirus-Variante jetzt auch schon in Österreich angekommen? In Salzburg ist jedenfalls ein erster Verdachtsfall gemeldet worden. Das wäre problematisch, denn mit der erstmals in Brasilien entdeckten Variante können sich sogar Menschen infizieren, die schon einmal am ursprünglichen Coronavirus erkrankt sind. Bei all diesen Mutationen hoffen die meisten Menschen daher weiter auf eine Impfung. Aber wird es überhaupt reichen, selbst wenn alle Österreicherinnen und Österreicher heuer geimpft werden? Oder wird die Corona-Impfung durch die schnell auftauchenden Mutationen Teil unseres Alltags werden, ähnlich wie die Grippeimpfung? Werden wir den Schutz also jedes Jahr auffrischen und jedes Jahr neu impfen müssen? Darüber und mehr spreche ich heute mit dem Impfexperten Dr. Herwig Kollerich. Mein Name ist Johannes Ahrens und gemeinsam mit unserer Praktikantin Sarah Weisgram präsentiere ich euch heute den Daily Podcast des Kurier. Es gibt Nachschub, doch leider nicht nur an neuen Impfstofflieferungen, sondern auch an neuen Corona-Mutationen. Nach der britischen und der südafrikanischen Variante des Coronavirus dürfte jetzt eine neue hochansteckende Mutation in Österreich angekommen sein. In Salzburg wurde nämlich ein Verdachtsfall der brasilianischen Mutation P1 gemeldet. Damit wäre Salzburg das erste Bundesland in Österreich, in dem die Brasilien-Mutation vorgefunden wurde. In den nächsten Tagen sollen weitere Untersuchungen Klarheit bringen, ob der Verdacht bestätigt werden kann. Gut wäre das jedenfalls nicht, denn ähnlich wie die Variante aus Südafrika gilt die Mutation aus Brasilien, die erstmals im Dezember nachgewiesen wurde, als hoch ansteckend. Dem brasilianischen Gesundheitsministerium zufolge soll sie sogar dreimal ansteckender sein als das ursprüngliche Virus. Es gibt aber nach wie vor noch keine aussagekräftigen Studienergebnisse. Was aber beunruhigend ist: In der brasilianischen Stadt Manaus, wo die Variante zum ersten Mal nachgewiesen wurde, haben sich auch Menschen mit der neuen Variante angesteckt, wenn sie davor schon einmal mit dem normalen Coronavirus infiziert gewesen sind. Genau das bereitet nämlich nun die Sorge, dass die bereits entwickelten Impfstoffe keinen ausreichenden Schutz bieten könnten. Da kann man nur hoffen, dass sich der Verdachtsfall in Salzburg nicht bestätigen wird. Dass sich Viren, allen voran Coronaviren, laufend weiterentwickeln, ist aber nichts Neues und sollte uns deshalb, wenn erst einmal ein Großteil der Bevölkerung geimpft wurde, nicht mehr groß beunruhigen. Auch das Grippe- bzw. Influenza-Virus mutiert ständig. Das ist auch der Grund, warum wir im besten Fall jedes Jahr zur Grippeimpfung gehen sollten, um auch tatsächlich geschützt zu sein. Doch wie wird das in Zukunft aussehen, wenn die Corona-Pandemie in ihrer jetzigen Form einmal in die Schranken gewiesen wurde, wenn also ein Großteil der Bevölkerung geimpft und somit nicht mehr ansteckend ist? Werden wir uns dann trotzdem noch regelmäßig impfen lassen müssen, wie bei der Grippe? Wird die Corona-Schutzimpfung zum Teil unseres Alltags werden? Darüber spreche ich jetzt mit dem Arzt und Impfexperten Herwig Kollerich, der auch Teil des Nationalen Impfgremiums ist. Guten Tag, Herr Dr. Kollerich.
Grüß Gott.
Herr Kollerich, jetzt sind Impfstoffe, die unterschiedlichen Hersteller, ja schon lange ein Thema. Wir wollen uns heute aber damit beschäftigen, wie unser Leben denn quasi aussehen wird, wenn die Impfstoffe zur Verfügung stehen. Was glauben Sie denn, wie lange wird uns das Virus begleiten und wie regelmäßig sollten wir uns impfen lassen, um quasi ständig geschützt zu bleiben?
Also die erste Frage ist relativ leicht zu beantworten. Wir kennen ja schon eine ganze Reihe humaner Coronaviren, die bei uns schnupfenähnliche Symptome auslösen, also völlig harmlos sind. Und die uns schon seit vielen Jahrzehnten begleiten. Ich gehe davon aus, dass dieses neue Coronavirus genau das Gleiche tun wird. Es wird nicht mehr verschwinden. Das ist ziemlich sicher. Das heißt, wir werden, da es ja doch eine wesentlich schwerere Erkrankung hervorruft, darauf Rücksicht nehmen müssen und uns regelmäßig dagegen impfen lassen müssen. Das hängt jetzt sehr davon ab, erstens, wie lange schützen die Impfstoffe? Das wissen wir noch nicht ganz genau. Und zweitens, welche Mutationen breiten sich aus? Also es könnte durchaus sein, dass wir uns jedes Jahr, so wie wir das auch bei der Influenza-Impfung tun müssen, erneut vor Beginn der Saison, das ist also vor September, gegen SARS-CoV-2 impfen müssen, damit wir die Saison gut überstehen. Es kann aber auch sein, sollte sich das Virus sehr langsam dann entwickeln, dass wir das nur alle 2 Jahre tun müssen. Das kann man heute noch nicht genau sagen, aber ich gehe davon aus, dass wir regelmäßig werden impfen müssen.
Ja, nun ist es ja bei der Influenza auch so, dass dieses Virus sich ja auch ständig weiterentwickelt, daher die jährliche Impfung. Wir haben jetzt aber gesehen, dass das, oder zumindest entsteht der Eindruck, dass das beim SARS-CoV-Virus deutlich schneller geht. Oder ist es aktuell nur so, weil noch nicht so ein großer Teil der Bevölkerung durchgeimpft ist, daher die Ansteckungsrate schneller ist?
Also die Weiterentwicklung, also die Mutationen bei Influenza und bei SARS-Coronavirus kann man überhaupt nicht vergleichen. Mhm. Influenza-Viren sind viel, viel labiler, mutieren viel stärker und viel mehr. Das ist ja auch der Grund dafür, warum die Grippeimpfstoffe jedes Jahr eigentlich ein Glücksspiel sind, wie gut sie wirken oder wie gut sie nicht wirken, weil zwischen der Herstellung und der Verimpfung fast 9 Monate vergehen. Mhm. In den 9 Monaten verändert sich das Virus komplett. Das SARS-CoV-2 ist wesentlich weniger mutierend. Ja? Es hat nämlich im Unterschied zu Influenza-Viren ein Kontrollenzym, das sozusagen die gröbsten Fehler bei Ablesen des Erbgutes wieder korrigiert. Es ist nun zweifellos so, je mehr Infektionen in der Bevölkerung vorkommen, desto stärker ist der Selektionsdruck auf das Virus und desto eher werden neue Mutanten entstehen. Das heißt, ein bisschen werden wir es vielleicht auch lenken können durch die Impfung, wenn die Zirkulation des Virus der Bevölkerung sehr, sehr niedrig ist, dann ist auch damit zu rechnen, dass die Mutationen eher seltener aufschlagen und man tatsächlich den Impfstoff wird anpassen müssen.
Jetzt soll ja auch ein digitaler Impfpass kommen. Der soll ja anscheinend verpflichtend werden, macht jetzt so die Runde. Was würden Sie denn davon halten, wenn das verpflichtend kommt?
Nun, es ist tatsächlich so, dass es einen elektronischen Impfpass ja schon gibt. Mhm. Dieser Impfpass ist im Vorläufig, war der nur im, sozusagen in der Ausrollung in einigen wenigen Gebieten. Aber das Prinzip des elektronischen Impfpasses gibt es schon, da wird schon seit 10 Jahren daran herumgebastelt. Und es ist richtig, es wird für den elektronischen Impfpass kein Opting-out geben, so wie es das bei Elga zum Beispiel gegeben hat. Mhm. Das ist auch sinnvoll und notwendig, weil es geht hier darum, dass man ebenso wie zum Beispiel bei der jetzigen Situation die Möglichkeit haben muss, nachzusehen, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft und wie wirken sich die Impfungen aus auf die epidemiologischen Gegebenheiten und vieles andere mehr. Also in dem Fall bin ich absolut dafür, dass der Impfpass an sich verpflichtend ist. Eine andere Frage ist, ob die Impfung verpflichtend ist. Da bin ich eher nicht dafür. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, wäre für mich die Option durch Aufklärung der Bevölkerung, und das ist ja auch jetzt, wie man sehr schön sieht, gelungen, die Impfbereitschaft zu steigern. Wir haben ja gesehen, dass seit Dezember ungefähr die Hälfte zusätzlicher Impfwilliger gekommen ist und jetzt kann es den Leuten gar nicht schnell genug gehen. Mhm. Aber Tatsache ist, wie gesagt, der Impfpass, der elektronische Impfpass kommt. Wie weit das dann auch international dieser elektronische Impfpass, den wir haben, als Nachweis funktionieren wird, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass hier eine andere Lösung gefunden werden muss, weil das international abgestimmt werden muss, auch von der entsprechenden Software. Aber im Zeitalter der Mobiltelefone und der Apps ist es sicherlich möglich, hier etwas Vernünftiges zu schaffen. Und bis dahin haben wir ja die alten internationalen Impfpässe, die wir seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahrzehnten erfolgreich verwenden. Denn in der Reisemedizin kennen wir das, die Tatsache, dass Impfungen verpflichtet sind, ja schon seit ewigen Zeiten. Und da sind wir bisher auch mit den gedruckten Impfpässen sehr gut zurande gekommen.
Mhm. Nun hatten wir gestern hier im Podcast ein Pro- und Kontra-Segment, und zwar die Diskussion zum Thema, sollen Menschen, die schon geimpft sind, und sollte die Impfung tatsächlich eine Übertragung des Virus auch verhindern, vielleicht gewisse gesellschaftliche Privilegien bekommen, zum Beispiel früher an der Gastronomie teilnehmen oder früher bestimmte Teile des öffentlichen Lebens wieder wahrnehmen können, als Menschen, also als Anreiz, dass die Menschen impfen gehen. Wie stehen Sie denn zu dieser Debatte?
Also ich halte das für ein bisschen verkehrt. Ich würde es so machen, wenn ich Gastronomie oder Kulturbetriebe öffnen will, dann müssen schon alle Zugang dazu bekommen. Aber es wird unterschieden werden zwischen denen, die geimpft sind und denen, die nicht geimpft sind. So könnte ich mir vorstellen, dass die, die geimpft sind, zwar den Impfnachweis herzeigen müssen, aber keine Eingangstestung machen müssen, weil die keine Impfung haben, noch sehr wohl, so wie man es jetzt beim Friseur machen muss, die sogenannten Eingangstests machen müssen. Das hielt ich für gerecht, weil es ist für mich schwer verständlich und für denjenigen, der sich zwar impfen lassen will, aber keine Impfung bekommt, weil er noch nicht dran ist sozusagen, noch schwerer verständlich, warum er nicht den Zugang zu bestimmten Dingen bekommen soll. Und der andere, der das Glück gehabt hat, schon geimpft zu sein, darf das. Ich glaube auch nicht, dass das rechtlich halten würde.
Sie haben vorhin gesagt, die Bereitschaft zur Impfung ist gestiegen seit Dezember nachweislich. Mit was für einer Impfbeteiligung rechnen Sie denn jetzt im Verlauf des Jahres? Können Sie sich da festlegen?
Nun, festlegen kann ich mich insofern natürlich nicht, weil es kommen ja noch verschiedene neue Impfstoffe auf den Markt. Alle haben ein bisschen andere Eigenschaften. Tatsache ist aber, dass natürlich das Vertrauen der Bevölkerung mit jedem Tag deswegen wächst, weil mit heutigen Tag sind 208 Millionen Menschen bereits geimpft worden oder 208 Millionen Impfungen verabreicht worden. Und eigentlich haben jetzt alle begriffen, dass diese Impfungen nichts Böses tun. Und damit wird jedem früher oder später klar werden, dass er sich seine Freiheit unter Anführungszeichen nur zurückkaufen kann, wenn er sich wird impfen lassen. Ja? Und das, glaube ich, wird dann schon für sehr viele eine Motivation sein. Natürlich, schauen Sie, ein paar Impfgegner, ein paar Hardcore-Impfgegner, wie ich sie immer nenne, wird es immer geben. Und da kann man nichts machen, mit dem müssen wir leben. Aber sie werden sicher stark in der Minderzahl sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht bestimmte Bevölkerungsgruppen skeptischer sind. Was weiß ich, dass die Eltern für ihre Kinder sagen, na ja, vielleicht ist das doch noch nicht so gut und so weiter. Aber das ist halt die Frage einer guten Überzeugungsarbeit. Das haben wir in der letzten Zeit, glaube ich, ganz gut hingekriegt und das wird auch in der Zukunft sicher gut funktionieren. Und wie gesagt, es werden dann so viele Möglichkeiten bestehen, sich impfen zu lassen, weil es so viele verschiedene Hersteller gibt, dass auch der Patient eben die Möglichkeit hat, ein bisschen zu wählen nach seinem persönlichen Geschmack, wenn man das so sagen will. Ja, denn es ist natürlich so, dass die Impfstoffe gewisse Unterschiede haben, wenngleich natürlich an oberster Stelle stehen muss die Arzneimittelsicherheit und die Wirksamkeit. Aber die Zugelassenen werden ein bisschen differieren und das ist keine Frage. Und da kann man sich dann ein bisschen entscheiden, ob man eher den oder eher den anderen will.
Aber alleine die Tatsache, dass sie zugelassen sind, sollte ja die Zweifel an der Wirksamkeit generell schon beseitigen, oder?
Ja, es ist nur so, dass wir natürlich alle ein bisschen überrascht sind. Ja, aus den Phase-3-Studien hat man natürlich schon sehr optimistische Daten gesehen und gehört. Aber wir wissen, und ich bin sehr, sehr lange schon im Impfgeschäft, dass klinische Studien und Real-Life-Data oft ein bisschen auseinander trifft. Nicht gravierend, aber ein bisschen. Mhm. Und in diesem Fall haben wir aber, sehen wir jetzt zunehmend, dass die Real-Life-Data fast noch besser sind als die, die wir in den klinischen Studien gesehen haben. Das bedeutet, was zum Beispiel völlig unklar war, zeichnet sich mehr und mehr ab, dass die Impfungen auch, zumindest was die mRNA-Impfungen betrifft, die Übertragung signifikant behindern. Dann beim AstraZeneca-Impfstoff hat man kürzlich nachgewiesen, dass er die Viruslast, wenn man trotzdem eine Infektion bekommt, wesentlich reduziert, sodass diese Leute nicht mehr infektiös sind. Also das heißt, diese Impfstoffe haben auch einen epidemiologischen Wert in der Eingrenzung der Erkrankung selbst. Und das ist etwas, was natürlich sehr, sehr wertvoll ist, wenn es darum geht, das Virus aus der Bevölkerung herauszudrängen. Ich rede jetzt nicht von einer sogenannten Gemeinschaftsschutz, von einer Herdenimmunität. Das, wie gesagt, glaube ich nicht, dass wir so schnell erreichen werden, weil wir die Kinder und Jugendlichen nicht impfen können, vorläufig noch. Das wird übrigens gegen Ende des Jahres auch schon möglich sein. Und damit haben wir ein großes Infektionsreservoir.
Eine Frage habe ich noch bezüglich der Impfgegner, über die wir vorhin gesprochen haben. Und zwar erhalten die natürlich auch aufgrund von Demonstrationen etc. in ansonsten öffentlich zumindest recht ruhigen Zeiten viel Aufmerksamkeit medial. Wie ist Ihr Eindruck, ist quasi die Impfskepsis in den Zeiten von Social Media etc. aktuell größer, als es zum Beispiel vor 20, 30 Jahren war? Da gab es ja noch Stichwort Masernpartys etc.
Schauen Sie, ich glaube, ein harter Kern von Impfgegnern, den hat es immer schon gegeben. Wenn man sich alte Illustrationen anschaut aus der Zeit von Edward Jenner, der die erste Pockenimpfung durchgeführt hat, wie wir wissen, sieht man sofort, wie die Impfung gekommen ist, gab es eben entsprechende Karikaturen, die gezeigt haben, dass sich die Leute, die mit Kuhbocken geimpft sind, in Kühe verwandeln und ähnliches mehr. Also so etwas hat es immer gegeben. Es ist natürlich pointierter geworden in den Zeiten der Social Media und vor allem, was natürlich ein großes Problem ist für den Laien, er kann nur mehr sehr schwer unterscheiden zwischen dem, was sozusagen Fake News im Internet ist und dem, was wirklich die Wahrheit sozusagen ist. Mhm. Und da habe ich natürlich mein Problem damit, weil ich da schon denke, dass unter anderem auch der eine oder andere, der vielleicht nur skeptisch war, dann durch die falsche Quelle zu einem Impfgegner wird. Und das ist eine unangenehme Situation. Allerdings, wie gesagt, im vorliegenden Fall, was die Covid-Impfungen betrifft, da muss ich sagen, arbeitet eigentlich die Zeit für uns. Ich kann mich noch gut erinnern, wie die erste Impfung in Österreich zugelassen wurde und ich habe einmal im Interview das sehr begrüßt. Sie können sich nicht vorstellen, was ich für E-Mails bekommen habe. Manche waren davon sogar strafrechtlich relevant und die habe ich auch entsprechend verfolgen lassen. Also das waren grobe Dinge, die mir hier gesagt wurden. Mittlerweile bekomme ich eigentlich nur mehr positive Mails. Ja, da hat sich also schon sehr viel getan in der Bevölkerung. Entweder haben die Impfgegner Widerstand hier ein bisschen aufgegeben oder es ist tatsächlich so, dass wir auch viele erreichen konnten, die vorher sehr skeptisch waren.
Verstehe. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Dr. Kollerich. Gerne. Und ich wünsche noch einen schönen Tag.
Ihnen auch. Danke.
Step 4 will begin no earlier than the 21st of June. With appropriate mitigations, we will aim to remove all legal limits on social contact and on weddings and other life events. We will reopen everything up to and including nightclubs.
Der britische Premierminister Boris Johnson hat gestern erstmals einen Zeitplan für die Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekannt gegeben. Demnach soll ab spätestens 21. Juni wieder ein vergleichsweise normales Leben auf der Insel möglich sein. Bei den Briten hat das zu einem regelrechten Ansturm auf Reisebüros geführt. Die meisten von ihnen rechnen scheinbar damit, ab Sommer auch wieder Urlaub machen zu können. Die britische Billig-Airline EasyJet hat seit gestern dreimal so viele Flugbuchungen verzeichnen können wie in der Vorwoche. Außerdem mehr als sechsmal so viele Reisebuchungen. Auch der weltweit größte Reiseveranstalter TUI zählte über Nacht knapp fünfmal so viele Buchungen wie in der Vorwoche. Gefragt waren vor allem Ziele in Spanien wie Malaga, Alicante und Palma, Faro in Portugal sowie die griechische Insel Kreta. Damit der Urlaub auch tatsächlich gelingt, müssten die Zielländer allerdings die Einreiseverbote aufheben, die zum Beispiel Spanien und Frankreich für Großbritannien verhängt haben. Zum Abschluss noch unser Tweet des Tages. Der kommt heute von der Twitter-Userin Lari. Sie schreibt: Männer wollen One-Night-Stands ohne Kondom, aber haben Angst vor der Impfung. Das lasse ich mal wirken. Dieser Podcast wurde, wie immer, von Elias Nadmesnik produziert. Für den Ton ist Dominik Kanzian zuständig. Mein Name ist Johannes Ahrens und unterstützt wurde ich heute von unserer Praktikantin Sarah Weisgram. Ich sage danke fürs Zuhören und hoffe, ihr hört auch morgen wieder rein. Bleibt gesund und in diesem Sinne entlasse ich euch jetzt mit einem Klassiker von Michael Jackson, Heal the World. Heal the world.